Evangelium nach Matthäus und Markus. Jesus sprach: So nun sollt ihr beten: Vater unser in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und bei Markus im ersten Kapitel: Nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und kündete die frohe Botschaft Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes hat sich genaht. Kehret um und glaubet dem Evangelium. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, die zweite Bitte, dein Reich komme, beherrscht das ganze Vaterunser. Bei Matthäus ist sie eingerahmt durch die erste, die wir vorigen Sonntag betrachteten, geheiligt werde dein Name, und durch die, die wir nächsten Sonntag schauen, dein Wille geschehe. Und so wird die zentrale Stellung und Bedeutung dieser Bitte noch betont. In den nächsten Bitten, wo es um die irdischen Dinge geht, wo wir bitten um das, was in der Zwischenzeit zwischen Jesu erstem und zweitem Kommen liegt, haben wir es mit einer niedrigeren Stufe zu tun. Und im Unterschied von jüdischen Gebeten, in denen das Kommen des Messias erst am Ende erbeten wird, betet Jesus gleich am Anfang und lehrt uns so zu beten um das Reich Gottes. Wir erinnern uns des Beginns der Botschaft Johannes und der Botschaft Jesu, die gleichlautend sind. Wir hörten sie eben. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes hat sich genaht. Während nun die erste Bitte des Vaterunsers, geheiligt werde dein Name, wesentlichen Einfluss nahm auf das Johannesevangelium, hat unsere Bitte vom Kommen des Reiches wesentlich die Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, beeinflusst. Im Neuen Testament ist 122 Mal die Rede vom Reiche Gottes und davon allein 99 Mal bei Matthäus, Markus und Lukas und 20 Mal davon im Munde Jesu selbst. Jesus erklärt nie genau, was er unter dem Reiche Gottes versteht. Matthäus spricht übrigens, weil er im Sinne des Spätjudentums und seiner Scheu, den Namen Gottes auszusprechen, ihn nicht aussprechen will von Himmelreich statt Reich Gottes. Jesus setzt voraus, dass seine Hörer das, was Reich Gottes ist, aus dem Alten Testament kennen, auch wenn der Name als solcher im Alten Testament nicht so häufig vorkommt, aber die ihm zugrunde liegende Idee, von der nimmt er an, dass seine Zuhörer sie kennen. Schauen wir zuerst ins Alte Testament, denn wir wollen ja an diesen Sonntagen sehr viel kennenlernen von der Heiligen Schrift, auch wenn es manchmal, meine andächtigen Christen, etwas strapaziös ist. Aber die Tatsache, dass sie alle wiedergekommen sind, ist mir ein Beweis dafür, dass sie auch eine strapaziöse Predigt zu hören willens sind. Jahwe, erstens, ist der König Israels. Er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Israel ist, um es mit einem Fachausdruck zu sagen, ein theokratischer Staat. Das heißt, sein König ist Jahwe. Und der irdische König ist nur der sichtbare Repräsentant Jahwes. Also im echten Sinne ist der israelitische König von Gottes Gnaden. Im Buch der Richter im 8. Kapitel lesen wir: Jahwe allein soll euer Herrscher sein. Dieses Königtum bekämpft sowohl die äußeren Feinde Israels als auch die eigene Untreue des Volkes gegen seinen Gott Jahwe. Das zweite, Jahwe ist König im universalen Sinne. Weil Jahwe der König ist, der die Welt erschaffen hat, kann er auch Israel Schutz gewähren vor äußeren Feinden, vor anderen Völkern. Das zeigte sich, als Israel konfrontiert wurde mit den Großmächten seiner Zeit. Und der Prophet Malachias schreibt, erstes Kapitel, denn ein großer König bin ich, spricht Jahwe Shebaoth. Mein Name ist gefürchtet bei den Heiden. Und drittens, Jahwe ist König im eschatologischen, das heißt also im endzeitlichen Sinn. Er ist der höchste Richter beim Endgericht. Vor allem nach dem Exil, nach der Gefangenschaft Israels, als es keinen irdischen König mehr gab, setzte man die Hoffnung auf das Königtum Jahwes in die Zukunft. Er wird sein Königtum offenbaren und er wird von allen Menschen angebetet werden. Im Neuen Testament ist diese endzeitliche Sicht des Reiches Gottes noch stärker betont. Es hebt vor allem den Bruch mit allem Gewesenen hervor. In allen Aussagen des Neuen Testamentes handelt es sich um ein absolut einmaliges Kommen eines bisher noch nicht Dagewesenen. Das Kommen des Reiches setzt allem Werden ein Ende. Es kommt dann, wenn der letzte, der jüngste Tag da ist. Im Neuen Testament ist das Reich Gottes weniger ein Zustand oder ein Ort. Es ist ein Ereignis, ein Tun Gottes, kein allmähliches Wachsen. Es kommt ohne menschliches Zutun. Das Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus bei Johannes im 18. Kapitel. Es bedeutet den Einbruch einer anderen Welt in die gegenwärtige. Wir wollen die drei Phasen dieses Reiches betrachten. Die erste Phase, in seiner Lehre verkündet Jesus das Reich Gottes in Gleichnissen. Wir kennen sie, sie beginnen alle, das Himmelreich oder das Gottesreich oder die Herrschaft Gottes gleicht und so weiter. Dann kommen die Gleichnisse, die wir kennen, vom vierfachen Ackerfeld, vom Senfkorn, vom Unkraut unter dem Weizen, von den bösen Weingärtnern, von den Arbeitern im Weinberg, vom Schatz im Acker, von der Perle, von den klugen und törichten Jungfrauen, von der königlichen Hochzeit. Lesen Sie einmal, wenn Sie Besinnliches, Schönes lesen wollen, das wunderschöne Buch des evangelischen Theologieprofessors in Hamburg, Helmut Thielecke, das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu. So spricht Jesus also in Bildern zu seinen Jüngern und zu den Aposteln. Wir sollten uns nicht wundern, dass die Apostel schwerfällig waren im Glauben. Sie stehen ganz in den Gedanken des Alten Testamentes und erwarten das Reich, von dem Jesus ihnen sprach, als das messianische Königtum Israels. Sie streiten sich um die Rangordnung in der Regierung. Sie halten Jesus vor, was sie seinetwegen alles verlassen hätten und was sie nun dafür bekämen, fragen sie. Und sogar nach seiner Auferstehung fragen sie ihn, Apostelgeschichte, erstes Kapitel, Herr, stellst du wohl in dieser Zeit das Königtum Israel wieder her? Und doch hätten sie spätestens im Ölgarten erkennen müssen, das große Missverständnis zwischen ihnen und Jesus bezüglich des Reiches. Wir hofften, dass er das Reich Israel erneuern würde. So lamentieren die beiden Männer, die mit Jesus am Ostertag nach Emmaus gehen. Es ist für uns heute sehr bequem, uns über die Uneinsichtigkeit der Apostel lustig zu machen. Und dennoch, die Fragen dieser Fischer und Zöllner waren keine Dummheit, sie zeugen im Gegenteil von einem ganz realistischen Denken. Sie nahmen die Bilder, in denen Jesus vom Reiche Gottes sprach, als eine Wirklichkeit. War es doch ihr Leben und ihr Denken, ihre Umwelt, in die Jesus in seinen Reden das Reich Gottes hineinprojizierte und einhüllte. Seine Stadt, sein Volk, die Glucke mit den Küchlein, die Gärten, die Ernte, die Herde, die Schafe und die Fische, das alles war doch ihre Heimat. Darf man sich darüber wundern, dass sie dann die Sprüche vom Reiche Gottes in dieser ihrer Heimat beließen und als handfeste Verheißung ansahen? Bei Lukas im 17. Kapitel, als ihn, nämlich Jesus, die Pharisäer fragten, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man sein Kommen beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, es ist hier oder dort. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ein dunkles Wort, ein geheimnisvolles Wort. Versuchen wir mal, es zu deuten. Jesus nennt sich im Neuen Testament oft den Menschensohn und greift damit auf die Vision des Propheten Daniel zurück, die ich Ihnen eben in der Lesung vorlesen ließ. Da kam plötzlich einer, der aussah wie ein Menschensohn, auf den Wolken des Himmels. Ihm war die Herrschaft gegeben, Ehre und Reich. Ihm müssen alle Völker, Nationen und Zungen dienen. Seine Herrschaft wird ewig dauern. Niemals wird sein Reich zerstört werden. Mit dem Titel Menschensohn, den Jesus sich zulegt, erhebt er den Anspruch, die Geschichte in ihr letztes Stadium zu bringen, das Volk Gottes zu sammeln. Die Evangelien sagen uns immer wieder, dass Jesus auf der Theologie des Alten Testamentes und auf dem Glauben Israels fußte und sich berufen wusste, die Verheißungen des Alten Testamentes zu erfüllen. Jesus stellt sich in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang des Bundes Jahwes mit seinem Volke, den das Alte Testament darstellt, und führt ihn hinein in das Neue Testament. Und wir sollten gerade, weil oft in uns noch untergründig ein verborgener Antisemitismus da ist, nie das Wort vergessen, das Jesus gesprochen hat bei Johannes 4,22 aufgeschrieben, das Heil kommt von den Juden. Das Königtum Jahwes, als dessen Verkünder Jesus auftritt, ist die Erfüllung des alten Bundes. Schauen wir uns drei Dinge an in dieser Richtung. Jesus versteht sich als den neuen Moses. Wir haben an dieser Stelle in der Bergpredigt behandelt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist durch Moses. Ich aber sage euch, ich setze das, was Moses verordnet hat, außer Kraft. Ich bin der neue Moses, der neue Gesetzgeber. Jesus versteht sich als den neuen David. Er überträgt das Recht des Gesalbten des Königs Jahwes auf sich. Hören wir bei Markus 2. Kapitel. Als er am Sabbat durch die Saatfelder ging, begab es sich, dass seine Jünger anfingen, im Dahingehen Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sagten ihm: Siehe, was tun sie am Sabbat, das Unerlaubte. Da sagt er zu ihnen: Habt ihr niemals gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, samt denen, die mit ihm waren, wie er unter dem hohen Priester Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand zu essen erlaubt waren, als den Priestern und auch denen gab, die mit ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Daher ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Und drittens, Jesus versteht sich als den neuen Salomon. Matthäus 12, 42. Die Königin des Südens, so sagt er, wird beim Gericht gegen dieses Geschlecht auftreten und es verurteilen. Denn sie kam von den Grenzen der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Hier aber ist mehr als Salomon. Jesus weiß, dass in seiner Person der Bund Gottes mit den Menschen verwirklicht und sichtbar geworden ist. Auch in der Bergpredigt, erinnern Sie sich, meine Zuhörer, bindet Jesus diejenigen, die er auffordert, ihm zu folgen, an ihn. Die eigentliche Aussage der Bergpredigt: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen, um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, groß ist euer Lohn im Himmel. Der Bund Gottes mit den Menschen, das Reich Gottes und die Stiftung der Kirche, so dürfen wir anfügen, sind in der Person Jesu mithin verbunden. Der Kirchenschriftsteller Origenes, der bedeutendsten Lehrer der frühen griechischen Kirche, er starb um 254, nannte das Reich Gottes die Autobasileia, das heißt die Selbstherrschaft. Jesus selbst ist in seiner Person das Reich Gottes. Und hören wir Lukas 11, 20 bei der Dämonenaustreibung, die am nächsten Sonntag im Evangelium verlesen werden müsste: Wenn ich aber mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. In dem Maße, in dem Christus unter den Menschen ist und die Menschen sich von ihm einnehmen lassen und er die Menschen einnimmt, gewinnt der Herrschaft Gottes das Reich Gottes an Boden in der Welt. Das Reich Gottes aber ist erst dann vollendet, wenn Christus ganz da ist, das heißt also am Ende dieser Weltzeit. Doch sprechen wir zunächst von der zweiten Phase des Reiches Gottes. Sie beginnt beim Ende des Lebens Jesu, bei seinem Tod und seiner Auferstehung und seiner Inthronisation, die wir Himmelfahrt nennen. In der Pfingstpredigt des Petrus sagt er: Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht ist, hat er den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. So möge nun das Haus Israel sicher erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und zum Messias gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die dritte Phase, die Vollendung. Welt, Ende und Gericht sind noch nicht vollzogen, aber jeden Augenblick kann es da sein, das Ende. Was sagt Jesus darüber? Matthäus 24. Denn gleich wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Sie kann keinem verborgen bleiben. Gleich wie es in den Tagen des Noe war, so wird es auch sein bei der Ankunft des Menschensohnes. Denn wie sie vor der Sintflut aßen und tranken und zur Ehe nahmen und in die Ehe gaben, bis zu jenem Tag, da Noe in die Arche ging und nichts erkannten, bis die Flut kam und alle wegnahm, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird aufgenommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden an einer Mühle mahlen, der eine wird aufgenommen, der andere zurückgelassen werden. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber sollt ihr wissen. Wenn der Hausvater wüsste, zu welcher Nachtstunde der Dieb kommt, würde er gewiss wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, da ihr es nicht vermutet. Und es wird diese Frohbotschaft vom Reich verkündet werden in der ganzen Welt, allen Völkern zum Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Nichts kann der Mensch dazu tun, dass das Reich Gottes kommt. Es kommt von selbst, allein durch Gottes Willen. Der Mensch kann nur warten und verkünden und die frohe Botschaft allen bringen, damit möglichst viele beim Kommen des Herrn bereit sind. Der Christ steht zwischen dem bereits mit Macht gekommenen Reich und dem noch nicht vollendeten Reich. Wie das ganze Vaterunser ein eschatologisches Gebet ist, ein endzeitliches Gebet, so kann auch diese Bitte, dein Reich komme, nur eschatologisch und theozentrisch, das heißt endzeitlich und auf Gott bezogen gemeint sein. Das Reich Gottes hat nicht primär eine Bedeutung für uns. Wir können es nicht gleichsetzen, etwa mit dem Gartenstand oder mit der Heiligkeit der Seele oder mit dem Himmel, den wir dann als einen angenehmen Aufenthaltsort sehen. In unserer heutigen deutschen Übersetzung, wie sie in der katholischen Kirche gebraucht wird, zu uns komme dein Reich oder früher zu komme uns dein Reich, von diesem uns ist im griechischen Text und im lateinischen keine Rede. El tato he basileia su. Oder wie sie kennen, lateinisch adveniat Regnum tuum. Schon in der Übersetzung zu uns wird eine Verengung der Bitte und womöglich eine Gewichtsverschiebung sichtbar im Hinblick auf uns Heutige, während wir doch als Heutige nur ein kleiner Teil des großen Ganzen sind und uns nicht so wichtig nehmen sollten. Besser würden wir mit den evangelischen Christen im Deutschen beten, dein Reich komme um die ganze Gewalt und Weite und Größe dieses Reiches da stehen zu lassen, ohne es in Bezug zu setzen zu uns. Wir dürfen das Reich Gottes auch nicht gleichsetzen mit der Kirche, das Recht nicht mit einer bestimmten Kirche, etwa der römisch-katholischen Kirche. Die zweite Bitte des Vaterunsers ist nicht ein Gebet um Ausbreitung der Kirche, eher ein Gebet um das Ende der Kirche, um ihre Hineinnahme in die Herrschaft und Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Dass alle Verbindungen eines falsch verstandenen Reiches Gottes mit irdischen Mächten im Laufe der Geschichte, auch heute noch, Missverständnisse waren und sind und nicht vereinbar sind mit der Gewaltlosigkeit des Evangeliums, ist uns heute klarer als je zuvor. Die Zwei-Schwerter-Theorie, Thron und Altar, ein historischer Kirchenstaat mit äußeren Machtmitteln und Soldaten dürfte wohl nicht in dem biblischen Sinne des Reiches Gottes vollziehbar gewesen sein. Wir dürfen, meine andächtigen Christen, in dieser Aufforderung des Vaterunsers, in seinen Bitten, auch nicht so sehr eine Lebensänderung im moralischen Sinne sehen, sondern mehr eine Gesamthinkehrung des Menschen auf Gott, ein Aufmerken auf seinen Christus, auf sein Wort und sein Sakrament. Die Sorge um die Welt, in der wir leben, dass sie in seinem Geiste auch außerhalb festgefahrener theologischer und politischer Praktiken verwandelt werde. Was haben wir im Lichte dieser großen Schau ins Alte und Neue Testament hinein aus dem Vater unser und der Bitte, dein Reich komme, gemacht? Ist es nicht vielfach ein anthropozentrisches, auf den Menschen bezogenes Gebet geworden, dass man spricht mangels anderer Gebete für alles? Beten Sie zur Buße für den Vater unser, sagt der Pater im Beichtstuhl. Mal schnell ein Vater unser beten, sagt ein anderer. Für dies und das, für alles und jedes, nur nicht zu dem allherrschenden Vater und für das Kommen seiner Herrschaft. Wie befreiend jedoch für den, der die ersten drei Bitten in ihrer tiefen Bedeutung erkannt hat und nun nicht mehr losgelassen wird von ihnen, von ihren Gedanken, von ihrem Inhalt. Sie befreien ihn aus der Enge seines privaten Betens, aus dem Bedrängtwerden von seinen individuellen Kleinigkeiten. Ja, er erkennt vielleicht im Lichte dieser Bitte, wozu seine Bedrängnisse und seine Nöte und seine Hilflosigkeit nützlich sind, nämlich ihn frei zu machen für die Sache Gottes, für das Ernstnehmen seines Christus in Liturgie und Frömmigkeit, in Glauben und Leben. Denn auch heute noch, meine andächtigen Christen, ist er der Gesandte Gottes, die Autobasilea. In ihm ist vor uns und bei uns das Person gewordene Reich Gottes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.